Ja, wer fängt an? Soll ich anfangen? Oder ich habe jetzt schon auf Play gedrückt. Ja, ich fange jetzt auch einfach an. Moin Leute. Marco ist hier und auch Melvin und wir, ja, sitzen beisammen. Wir haben uns das getraut. Wir wollen uns aber nicht trauen lassen. Und heute findet das erste Mal ein neues Format statt. Das wurde sich mehrfach gewünscht, dass wir einfach mal ein bisschen kurzer, knackiger und knapper bleiben. Und euch nicht so überschütten und überfrachten mit Logos und seinen Anhängseln. Also ich bin ziemlich euphorisiert, manisch fast, weil Marco hier ist. Und das ja, ist eine ganz seltene Angelegenheit geworden. Traurigerweise, weil irgendwas in der Welt passiert, auf das wir nicht näher eingehen wollen. Hallo Marco, herzlich willkommen bei mir.
Hallo Melvin, hallo da draußen. Ja, ich freue mich hier sein zu dürfen. Ich glaube, mein zweiter Präsenzurlaub würde ich fast sagen in Hessen. Ansonsten nur durchgefahren. Ja, ein paar schöne Örtchen gesehen, als ich von der Autobahn runter bin, aber auch ein paar tote Orte. Und ja, ich bin hier in Marburg bei dir. Freue mich hier zu sein und ja. Dieses neue Format einläuten zu dürfen, das soll, wie du sagst, knackiger sein. Ja, worüber wollen wir sprechen? Wir haben gerade eine Dokumentation gesehen. Ich weiß nicht, wollen wir darüber sprechen oder bietet sich das nicht an in dieser kurzen Form? Vielleicht auch doch in der kurzen Form, vielleicht sind wir polemischer.
Also meine Idee war halt jetzt nicht so in die Tiefe zu gehen, sondern einfach mal so ganz oberflächlich daher zu quacksalbern, aber auf der anderen Seite brennt das natürlich in uns. Das war ganz schön kontrovers, was wir da gesehen haben. Und ich glaube, uns beiden ist auch wichtig, diese Doku zu verbreiten, dass das halt viele Menschen sehen und sich danach am Kopf kratzen. Von daher machen wir mal polemisch, kurz und drastisch und reden über das, was uns gerade audiovisuell widerfahren ist. Marco, möchtest du da einfach mal einsteigen?
Ja, kann ich gerne machen. Wir haben die Netflix-Dokumentation The Social Dilemmata.
Nee, nur Dilemma.
Okay, gut, guck mal, so eingebrannt hat sich der Titel. Dilemmata wäre Plural, genau. Ja, The Social Dilemma, Singular. Gesehen, in dieser werden, ja, teils sehr hochrangige, ehemalige Mitarbeiter sozialer Netzwerke vorgestellt und alle eint die Ablehnung eben dieser. Sie haben die Arbeit von innen mitbekommen, sie sehen die Auswirkungen der sozialen Medien und erzählen, wie diese von innen heraus funktionieren. Und einer der prägnanten Sätze, die gefallen sind, ist, wenn du für etwas nicht bezahlst, dann bist höchstwahrscheinlich du das Produkt. Und ja, darauf aufbauend, dass mit extra programmierten Algorithmen, die so tiefenpsychologisch in den Menschen anpacken, dass diese quasi umprogrammiert werden, ein Mangel Bewusstsein, ein Mangelgefühl provoziert wird, das nur mit einer, ja, mit der Betätigung der sozialen Netzwerke befriedigt werden kann, sodass die, ja, Dopaminausschüttung im Hirn quasi wie in einem, ja, waschechten Suchtverhalten einen immer wieder zu den Netzwerken hinziehen. Das war, ja, sehr bedrückend und die Dokumentation geht schon in die Tiefe. Sie beleuchtet die gesamtgesellschaftlichen Auswirkungen oder versucht es zumindest in Teilen zu beleuchten, geht auf die einzelpsychologischen Auswirkungen ein und hat, was ich ganz nett fand, immer wieder Szenen mit Schauspielern dargestellt, die das Erklärte schauspielerisch dargestellt haben. Ja, und am Ende versuchen die Interviewten einen, ja, Ausweg aus dieser Situation, einen Vorschlag zu liefern, wie wir dem entkommen können. Ich glaube, wir teilen beide die Diagnose. Wir haben unabhängig von dieser Dokumentation ein paar Wochen, ein, zwei Wochen vorher schon darüber gesprochen, dass wir sehr fühlig sind für viele Brüche innerhalb der Gesellschaft und uns fragen, warum diese so akut scheinen derzeit. Man sieht es vielleicht am amerikanischen Wahlkampf. Es ist symptomatisch, die Lager scheinen unversöhnlich, Republikaner und Demokraten und all die damit einhergehenden Stereotypen, Gruppenidentitäten lehnen sich gegenseitig komplett ab. Also die Ablehnung geht so weit, dass es ja quasi martialische Verunglimpfung des Gegenübers ist. Und das wird auch in dieser Dokumentation halt festgehalten, dass eben die sozialen Netzwerke durch die programmierten Algorithmen dazu beitragen, ein vorgefertigtes Interesse immer wieder zu bestätigen und immer wieder neuen Input dafür zu liefern, sodass man sich in dieser, ich glaube, schon geläufiges Wort geworden, in dieser sozialen Bubble befindet und eben diese, weil sie so allgegenwärtig ist, für die Realität hält. Also wir sind im Sozialkonstruktivismus hier natürlich veranschlagt, die Realität um uns wird gebildet und sie scheinen unvereinbar. Es fehlt eine Grundlage anhand oder in dessen Rahmen wir uns bewegen können, auf dessen wir uns alle einigen können, aber dann innerhalb dieses Rahmen doch noch unterschiedlich sein können. Das ist ja die demokratische Voraussetzung, ist, dass wir alle beispielsweise das Grundgesetz, die Verfassung achten und das, was darin steht und uns in diesem Rahmen alle dann individuell bewegen können. Das scheint, wenn man die Doku sehr ernst nimmt, gerade anders in der Welt zu sein, habe ich das Gefühl.
Genau. Also die Doku zeigt sehr dramatisch, dass wir auf der einen Seite nicht wissen, was Social Media tatsächlich mit uns machen und auf der anderen Seite auch nicht sagen können, was zukünftig die Konsequenzen daraus sein werden. Und dieses Demokratiethema ist, finde ich, ganz, ganz gut geeignet, sich das Ganze nochmal so plastisch werden zu lassen, dass wir weit entfernt sind, also weiter entfernt denn je von einem Konsens, von der sogenannten allgemeinen Wahrheit, das, was die Leute für allgemeingültig halten, weil das Internet uns unheimlich stark zersplittert, uns in verschiedene Lager presst. Es ist so, wir werden halt beframed mit Inhalten aus den verschiedenen Social-Media-Seiten, die sich danach richten, was für ein Surfverhalten wir in den Tag legen. Und daraus konzipiert sich dann unsere ganz individuelle Realität. Und dieser schließen wir uns also geistig an und verteidigen sie auch künftig. Das kann zum Beispiel bedeuten, wenn ich eine Weile gegoogelt habe, ob die Erde flach ist, dann bekomme ich auf allen Medienkanälen permanent auch entsprechende Contents serviert und kann jetzt natürlich auch in der Annahme verhaften, dass das so ist, dass die Erde tatsächlich eine Scheibe ist. Und wenn jemand jetzt kommt und sagt, das ist Humbug und dies und das und mir versucht über Kopernikus und andere Gelehrte, die das Gegenteil einfach ganz, ganz wissenschaftlich aufzuzeigen, dann ist das für mich ein Gegner. Und so ist natürlich eine Demokratie, also eine Einigungspolitik kaum noch möglich. Und das zeigt der Film auch in statistischen Entwicklungen, zum Beispiel in den USA, dass die beiden rivalisierenden Lager, also auf der einen Seite die Demokraten, auf der anderen Seite die Republikaner, in den letzten 6-7 Jahren einfach massiv auseinandergedriftet sind, immer mehr Feindseligkeit stattfindet und dass halt diejenigen, die einen tieferen Einblick haben, tatsächlich sich fürchten vor einem drohenden Bürgerkrieg. Ja, okay, also so viel zu dem, was der Film transportiert. Ich fand es für mich total schockierend, aber auch bestätigend. Ich habe mich nie wohlgefühlt beim Benutzen meines Smartphones. Damals wollte ich auch keins. Ich habe bis 2015 geschafft, mich davor zu bewahren. Und dann irgendwann lag einfach eins auf dem Küchentisch, weil mein Vater der Meinung war, ich bräuchte jetzt doch mal langsam sein altes zumindest. Jo, und ich bin genauso affin wie die meisten anderen oder nicht alle anderen auch. Das macht natürlich was mit mir, das regt mein Belohnungssystem an, Nachrichten zu empfangen, Informationen aus dem Netz zu gewinnen, verschiedene Applikationen auszuprobieren und so weiter. Und wenn ich meine persönliche Biografie komplett betrachte, dann sehe ich, dass ich als Mensch in meiner Bewusstheit in drei Etappen gedämpft wurde. Die erste Etappe bestand aus Fernsehkonsum. Wir haben lange Zeit keinen richtigen verkabelten Fernseher gehabt. Das kam also, da war ich so 8, 9 und auch durch die Nachbarschaft. Die zweite Dämpfung ist durch den Computer geschehen, also durch das Spiel am Computer, das auch exzessiv stattgefunden hat. Und die dritte durch Social Media. Ja, also, dass ich im Prinzip immer weiter aus dem Kontakt mit der eigentlichen Welt herausgefallen bin in etwas Künstliches, in etwas Virtuelles. Und so sehe ich tatsächlich eine spürbare, eine feststellbare Trübung meines Geistes, die unbedingt in Korrelation steht mit diesen drei genannten Plattformen der Zerstreuung, sag ich mal. Ja. Und das kann man auch auf die ganze Menschheit übertragen, wenn man möchte. Deswegen erstmal, Marco, würdest du das auch für dich so sehen?
Ja, auf jeden Fall. Also die Mechanismen wirken ja in uns allen. Und da macht die Dokumentation auch nochmal ganz klar, dass unser Gehirn, also nicht unser individuelles Gehirn, sondern der Bauplan für unser Gehirn und die Funktionsweise in einem sehr, sehr langen Evolutionsprozess ja, sich entwickelt hat. Und Mechanismen, ja, fast schon allgemeingültig bei den allermeisten Menschen wirken. Und natürlich kenne ich diese Auswüchse auch. Ich glaube, jeder kennt schon mal den vibrierenden Oberschenkel und merkt dann, ich habe gar kein Handy in der Hosentasche. Und ja,
dann. Sondern?
Nichts.
Eine Zahnbürste.
Eine elektrische Zahnbürste. Ja, das Handy wird rausgeholt und immer wieder wird drauf geguckt, wenn das Lämpchen am oberen Bildschirmrand blinkt, guckt man drauf, obwohl es vielleicht nur die x-te Werbe-E-Mail gibt, die man löscht oder wie in meinem Fall einfach ungelesen wegdrückt. Dann merke ich da auf jeden Fall auch Suchterscheinungen ganz, ganz klar. Und auch ja, Verschiebung von der Eigentlichkeit, von dem So-Sein, wie wir es ja immer wieder ja, versuchen in Worte zu fassen und natürlich versuchen zu leben. Ich will per se den ganzen virtuellen Raum, die ganzen Medien nicht in Abrede stellen. Es gibt Formen davon, die uns tiefer mit unserem So-Sein verbinden können. Potenziell. Kunst ist ja auch nichts anderes als ein virtuell geschaffener Raum, sei es ein Kunstwerk, ein Gemälde, sei es ein Roman, der schafft ja auch eine virtuelle Welt, die aber uns im Umkehrschluss, im Idealfall, was über uns und unsere Welt beibringt und unsere Perspektive auf die Eigentlichkeit erweitert, vertieft. Das sehe ich bei sozialen Netzwerken überhaupt nicht der Fall. Es wird eine eigene Realität aufgebaut, die abgekoppelt von, von der Eigentlichkeit funktioniert. Und da ist es völlig egal, mit welchem Inhalt das aufgefüllt wird. Die Mechanismen funktionieren. Die Mechanismen sind auch da amoralisch, weil es ist egal, es funktioniert einfach. Und mit was es aufgefüllt wird, das unterliegt natürlich, ne, dem Nutzerverhalten, was im Endeffekt verstärkt wird und so weiter und so fort. Du hast gerade die Flat Earth Society angesprochen. Da liegt es natürlich am Menschen, da Regularien für zu finden, dass nicht jeder Inhalt einfach so transportiert wird, sondern dass die Möglichkeiten, die uns die Digitalisierung und die virtuellen Räume bieten, sei es Verbindungen, Menschen von Menschen, die sich lange nicht gesehen haben. Unsere Podcast-Arbeit könnte über das ohne Internet nicht so funktionieren. Aber nichtsdestotrotz sind das alles Werkzeuge. Und das sagt die Dokumentation auch. Es geht nicht darum, dass es ein Werkzeug ist, dass die sozialen Medien ein Werkzeug seien für irgendetwas, sondern der Mensch wird da zum Werkzeug, um durch den Menschen, durch Produktplatzierung etc. pp. Geld zu generieren. Man kann ganz kategorischen Imperativ da anführen, handle nach derjenigen Maxime, von der du wollen kannst, dass sie allgemeines Prinzip werde, beziehungsweise andere Formen, die Zweckmäßigkeit beinhalten, die kriege ich jetzt aber nicht rezitiert.
Dass du nicht willst, was man dir tut, das füge auch keinem anderen zu.
Genau. Der Mensch soll zu jeder Zeit als Selbstzweck angesehen werden und nicht als Mittel, irgendetwas zu erlangen. Das missachten die sozialen Medien par excellence ziemlich krass. Und das Gefährliche ist dabei, und da haben wir auch drüber gesprochen, dass eben diese Realitätsräume, die da geschaffen werden, so fernab von Realitäten sind, die plausibler sind, weil sie auf Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnis gewonnen wurden, dass sie real existierende Problematiken verschaffen. Impfgegner etc., die alles per se ablehnen, selbst wo jahrelange Forschung hintersteckt, wo Ergebnisse, empirische Belege da sind, dass Mittel XY etwas bringt. Das soll nicht heißen, dass jede postuliertes Mittel oder sonst was nur zum Wohle des Menschen und genauso immer wirkmächtig ist. Aber man muss natürlich differenzieren können, welche Form der Realität begegnet mir hier und mit welchen Argumenten kann ich an diese oder jene glauben oder wie soll ich mich darin bewegen? Ich glaube, man muss halt zu unterscheiden lernen, die verschiedenen Sachebenen in ihren Existenzrahmen zu begegnen. Gott spielt in der Religion eine gewisse Rolle und hat da Auswirkungen, aber sollte es mit Sicherheit nicht in der Wissenschaft oder in der Rechtslehre. Also da müssen wir halt lernen können, dass diese Räume unterschiedlich existieren können, aber nicht die Gesamtheit auf die Gesamtheit ausstrahlen können. Also quasi ein Anti-Absolutismus. Es wird ein grau-schwarzes Bild gemalt da. Ja? Und was würden wir jetzt damit machen mit der Erkenntnis? Ich glaube, ist das vielleicht der erste Schritt, es erstmal bewusst zu machen?
Ja, das ist ja immer der erste Schritt, das Anerkennen des Problems und auch die Einsicht, dass es ein solches Problem gibt, das hat ja auch die Protagonisten dieser Doku ereilt. Das waren ja alles ursprünglich Entwicklerinnen und Entwickler, die, wie sie zumindest selber angeben, Gutes im Schilde geführt haben. Also der von YouTube, der diesen Like-Button damals mit entworfen hat, hat gesagt, das wollten wir, damit Liebe und Demut und Dankbarkeit in die Welt gebracht werden und nicht damit Leute irgendwann süchtig danach sind und sich suizidieren, wenn sie zu wenig Likes kriegen. Ja, also was so ein bisschen in diesem Film rauskam, ist, dass es eigentlich nicht mehr aufzuhalten zu sein scheint. Die Leute sind, also wir sind süchtig nach der, ja, an, nach der Partizipation an diesen Social Media. Und das hat immense Auswirkungen auf unser Hirn. Und wenn man uns das wegnimmt, das wird in dem Film durch diese ja, zwischendurch spielfilmartigen Einwürfe illustriert, dann geraten wir in einen richtigen Entzug und versuchen also wieder dahin zurückzukommen. Ja. Und je mehr Leute eine Sache nutzen, desto schwieriger lässt sie sich verändern oder aus dem Weg räumen. Also letztlich geht der Appell natürlich an die Verantwortlichen, die diese Plattform steuern, die diese Plattform designen und die dafür zuständig sind, ob das Ganze auf die Weise jetzt weitergeht. Stichwort Human Resource, also wir werden da ja auch mehr oder weniger verkauft. Wir werden ständig beworben von irgendwelchen ja, Werbeanbietern und letztlich zu Konsumenten gemacht, die auch nur den Wert eines Konsumenten haben und nicht mehr den Wert eines Menschen oder ja, jemanden, der seiner selbst würdig ist. Und ja, das aufzuhalten scheint kaum noch möglich zu sein. Worauf wir dazu steuern, können wir gleich wohl nicht sagen. Das Ganze verselbstständigt sich, wächst exponentiell. Es kommt noch das große Problem der künstlichen Intelligenz dazu. Also unterm Strich sind wir ja mit dem Schritt der Bewusstwerdung immer noch sehr weit von einer etwaigen Problemlösung entfernt. Jetzt kann der Einzelne entscheiden, alles klar, ich ziehe mich da zurück, ich schaffe mein Smartphone ab, ich verlasse das Internet sozusagen. Oder wie ein Sozialpsychologe im Film empfiehlt, sich ganz klare Tagesfenster, Zeitfenster einzuräumen, in denen konsumiert werden darf und in denen eben nicht konsumiert werden darf. Ja, das, da gibt es dann so so Maßnahmen wie so eine Art ja, verschließbare Box zu verwenden, in der, die dann per Timer geöffnet werden kann, in die ich dann mein Netbook oder mein Tablet oder mein Smartphone lege und ganz klar auch sage, eine halbe Stunde vor dem Schlafengehen verbanne ich das aus meinem Schlafzimmer. Aber das ist irgendwie so eine Flickschusterei, also so richtig sehe ich da noch keine Lösung, kein Lösungsansatz. Die düstere Prognose lautet, dass unsere Demokratien dadurch abgeschafft werden, mittelfristig, dass wir langfristig uns also auch selber abschaffen, weil wir völlig zerfasern als ursprüngliche Menschenfamilie. Jetzt hängen wir natürlich als Podcast auch mit an dieser Maschinerie und wollen natürlich auch, dass sie weiter existiert und sind auch Fan davon und möchten jetzt auch nicht irgendwie das einfach nur bashen, sondern auch die guten Seiten anerkennen. Also wenn wir das Internet sozusagen als bereicherndes, als bereichernden Quell der Orientierung, der Entwicklung, der Kommunikation betrachten und nutzen, dann wäre uns natürlich damit gedient. Aber die bis ja die vorherrschenden Algorithmen, die machen uns einen Strich durch die Rechnung. Ich frage auch mal euch als Zuhörerschaft, wie haltet ihr zum Beispiel, wie gut haltet ihr aus, wenn ihr euer Smartphone mal für einen Tag beiseite legen würdet? Oder wie ginge es euch in einem komplett internetfreien Urlaub? Möglicherweise allein, ohne dass ihr euch jetzt irgendwie da hinausflüchten könntet oder das Ganze verlagert oder so. Ja, wie geht's euch offline? Ist das überhaupt noch denkbar? Seid ihr vielleicht sogar aus der Generation Z, also nach 1995 geboren und kennt nichts anderes als diese sogenannte Matrix? Ja, das würde mich sehr interessieren. Ihr könnt mir das ja alle per Brief mal schildern, meine Postanschrift findet ihr dann demnächst in der Beschreibung dieses Podcasts. Ansonsten auch gerne per Brieftaube oder Rauchzeichen.
Ja. Man muss ja sagen, ich habe letztens drüber nachgedacht, wie wir beide kommunizieren. Wir hatten letztens drüber gesprochen, dass wir es schade finden, dass wir in Anführungsstrichen so weit auseinander wohnen. So weit ist es de facto nicht. Es sind 3 Stunden Fahrt. Und dann ist man da. Also vernünftig geplant kann man sich in Anführungsstrichen jederzeit sehen. Nur die Spontanität wird einem natürlich genommen. Aber wie war das denn früher, habe ich mir gedacht. Es gibt genug große Köpfe, in Anführungsstrichen, die sehr viel Kontakt auch zu anderen großen Köpfen gehabt haben. Und das war der Briefwechsel. Also wie viele Ausgaben gesammelter Werke von Goethe über Schopenhauer über, weiß ich nicht, gibt es, in denen ganze Einzelbände nur Briefwechsel sind. Man nimmt sich Zeit in einem Brief für die eigenen Gedanken und das Gegenüber und strukturiert das auf eine ganz andere Art und Weise. Man hat die Haptik natürlich dazu und man ist da nicht kurz angebunden in einem Chat, hi, wie geht's, hast du das gesehen, wie geht's dir, was macht Familie etc., die ja oftmals wirklich zwischen Tür und Angel entstehen. Das sind ja keine Gespräche per se, das sind ja sehr Informationsfetzen, die man austauscht. Und das muss natürlich nicht alles per Brief sein. Da kann man natürlich auch die Konnektivität übers Internet nutzen. Aber ich glaube, da fängt es ja schon an, also bewusste Dialoge zu führen. Natürlich kann man Smalltalk führen, keine Frage, aber sich bewusst an die Sachen heransetzen und sich Zeit nehmen. Zeit für die eigenen Gedanken und Zeit für den Gegenüber. Darüber hinaus muss es, meines Erachtens wird es da keine kollektive Umstellung der Gesellschaften geben, weil ja, ein Großteil halt einfach süchtig danach ist und es ist immer sehr schwierig, wenn man nicht die direkten Suchtauswirkungen unmittelbar spürt, da kollektive Eigenmotivation zu entwickeln, das Ganze hinter sich zu lassen. Die Staaten haben, Einzelstaaten haben wahrscheinlich auch kein Interesse daran, jetzt Facebook etc. zu bashen, irgendwie Regularien zu ersetzen. Ja. Bitte?
Sie benutzen es ja sogar oder missbrauchen es ja genau. Bisweilen, wie wir an Myanmar gesehen haben.
Ne? Genau. Und leider gibt es keine supranationalen Regularien, die alle Staaten verbindlich dazu verpflichten könnten. Deswegen könnte man meinen, sieht es dunkel aus, aber meines Erachtens muss es von oben aufoktroyiert werden. Man fragt sich halt auch, zu einem gewissen Zeitpunkt in der Geschichte, der noch gar nicht allzu lange her ist, waren sehr viele synthetische Drogen, die teilweise auch für den Krieg entwickelt wurden, frei zugänglich und legal, obwohl sie ja einen Menschen ohne Frage einfach nur zerstört haben. Also keinen darüber hinausgehenden Wert als Suchtmittel haben. Heutzutage hat man auch noch den Alkohol, wo man die Argumentation offen machen kann. Oder die Tabakindustrie. Da sind natürlich sehr starke Lobbyen und Lobbyen?
Lobbys.
Lobbys hinter. Ja. Und das ist natürlich immer die Frage, wie viel Bevormundung sollte der Staat geben. Auch eine offene Frage von mir. Welchen Ausweg, wenn ihr das als Problem anseht, würdet ihr denn parat haben, um damit einen besseren Umgang zu finden?
Ich merke gerade, ich würde echt gerne ein Forum einrichten oder irgendwie, ich weiß nicht, eine Möglichkeit erschaffen, in der wir uns austauschen können. Also, dass ihr uns auch einfach mal ordentliches, saftiges Feedback geben könnt und auch eure Gedanken mitteilen könnt. Das ist gerade spontan geboren worden und das werden wir jetzt auch weiter durchdenken. Ja, also, wir haben gesagt, eine halbe Stunde. und haben beide zum Glück auch immer nur so 10 Minuten am Stück gesprochen. Wir müssen uns noch daran gewöhnen. Also ja, das lockere Daherplauschen ist uns sehr fremd, da wir meistens in irgendwelchen geistigen Sphären des Logos schweben und so. Aber ihr habt zumindest unsere Stimmen gehört und vielleicht hat euch das Ganze hier ja was gegeben. Marco und ich würden jetzt an der Stelle einen Cut setzen und euch ganz analog zuwinken mit der Hoffnung, dass ihr in der Welt des Offline-Menschen auch genauso viel Freude finden könnt wie in der Welt des Online-Menschen. Also bis dahin, meine Lieben.
Folgt uns auf Instagram.
Genau, folgt uns auf Instagram. Liebe und Vertrauen.